Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Addicted to Life. Und wir haben natürlich an der letzten Stelle oder beim letzten Mal an einer Stelle aufgehört, die echt gemein war. Die ganze Karawane ist weitergezogen mit durchlöchertem Zelt und an eine Düne weiter ist man dann ja quasi unsichtbar. Herzlich willkommen hier in deinem Podcast, liebe Julia.
Hallo, lieber Hauke, guten Morgen.
Genau, also wir haben noch einen kleinen Schreck in den Knochen. Das Zelt ist durchsiebt worden. Du bist mit deiner kleinen süßen Tochter irgendwie gerade noch glimpflich davongekommen. Ihr zittert noch ein bisschen, habt die Zelte abgebrochen und sie in der Nachbar sozusagen vier Äcker weiter wieder aufgebaut. In der unsichtbaren Sicherheit. Wie ist es weitergegangen?
Ja, dies ist wirklich eine spannende Episode, sage ich mal. Ja, wir sind ja dann wirklich ungefähr nur 5 Kilometer weiter, sage ich jetzt mal, von diesem Spot. Und auch etwas oberhalb des Strandes, ein wunderschöner kleiner Wald. Und da haben wir unser durchlöchertes Zelt wieder aufgebaut. Direkt neben uns unsere Freunde Nolan und Susan in einem ganz kleinen Zelt. Wie das eben vorher war, im Hobbitland. Und unsere beiden Freunde Eddie und John, die schliefen in ihren Schlafsäcken nur vor unserem Zelt. Und an diesem bestimmten Abend, wir waren jetzt vielleicht 3 Nächte da, da kam auch noch ein junger ein Surfer, der hat ein bisschen weiter runter sein Zelt aufgeschlagen. Und dann kam noch einer, der hat einfach hinten in seinem Auto geschlafen, weil er da nur surfen wollte und eine Nacht verbringen wollte. Und an diesem Abend beschlossen wir mal ins Kino zu fahren. Das ist auch ein schönes Erlebnis, 30 Meilen weiter. Ein Kino muss man sich damals vorstellen, 1969. Das war eine große Blechanlage. Wie hießen die hier bei uns in Deutschland? Die Nissenhäuser, diese
Sehen so ein bisschen aus wie ein Hangar.
Ja, genau. So, das war das Kino dort, Stühle reingestellt und Woruschka kam natürlich selbstverständlich immer mit. Die hatte ich entweder auf meinem Schoß, an meiner Brust oder unten auf dem Schlafsack. Das ging alles wunderbar. Und wir haben Film geschaut und sind dann so da gegen 11, also 23 Uhr zurückgefahren im Stockdunkeln. Es war Vollmond. Viele Wolken. Und dann mussten wir so einen Hang runterfahren zu unserem Spot. Und jeder ging in sein Zelt beziehungsweise Auto. Und wir hatten die Zelttor nicht zugemacht, sondern nur das Moskitonetz war dort. Und Ron und ich schliefen in unseren Schlafsäcken und Woruschka in ihrem Körbchen. Alles ruhig, der Wind und das Meer tobten. Wir schliefen ein. Es war friedlich wie immer. Ich dachte überhaupt nicht mehr an, was vorher passiert war. Und plötzlich werden wir wach zu wilden und wüsten Schreien. Erstmal Schmerzschreie von meiner Freundin aus dem linken Zelt. Und dann hörte ich überwiegend Männer schreien, you fucking Howlies, leave our island, we don't want you here. Also Howlies waren Weiße. Für die Hawaiianer, verlasst unsere Insel, wir wollen euch nicht hier. Und hörte nur, wie Scheiben der Autos klirrten, was ich ja nachher erst sah, dass sie da Felsbrocken durchwarfen. Und hörte alle diese ganz furchtbaren Schreie. Und diese Todesangst, sag ich jetzt mal, die kann ich bis heute nachvollziehen. Als wir also in unserem Zelt stehen, Ron und ich, und gucken durch dieses Netz und hin und wieder sehen wir so einen Hawaiianer mit nacktem Oberkörper, wenn die Wolken gerade vorbei sind am Vollmond, und springen rauf und runter, haben Knüppel in der Hand und schlagen wild um sich. Und wie gesagt, ich höre überwiegend nur meine Freundin schreien und Scheiben klirren. Und wir stehen da fassungslos, natürlich erstmal das und wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann hörten wir sahen nichts, wir hörten, wie sich dieser Lärm etwas entfernt, direkt vor unserem Zelt. Und dann denke ich blitzschnell, jetzt gehen sie erst das andere Zelt attackieren. Wobei mir viel später natürlich wieder einfiel, das waren natürlich die gleichen von Hobbitland und die wussten, in dem großen Zelt ist ein Baby. Das ist mein Gedanke dazu. Also als ich höre, die entfernt sind, flüstere ich nur zu Ron, let's run now. Wir waren beide natürlich nackend. Das Baby schlief. Ich nahm sie aus dem Körbchen. Ron rannte vor mir, ich etwas hinterher. Und es gab nur zwei Fluchtwege. Einmal hinter unserem Zelt in den Dschungel rein. Ihr merkt, wie mich das jetzt noch aufregt. Oder zum Strand runterspringen. Ja, zum Strand runterspringen und einfach loszulaufen. Wie gesagt, da gab es nichts außer Natur. Keine Hilfe, die man holen konnte. Und dann, das war, was mein Mann natürlich bis heute bestreitet. Ich stehe ganz kurz da, laufe ich in den Dschungel, wo ist Ron hingerannt, ich springe da runter zum Strand und dann kam er hinterm Busch hervor, der gute Rob, und sagte, oh, I'm here. Und ich hab das Baby also im Arm und wir rennen jetzt gemeinsam inzwischen den Strand runter. Und wenn jemand schon mal im Sandstrand gelaufen ist, der weiß, wie schwer das ist. Weil wir wissen ja nicht,
Albtraumsituation.
Ob die hinter uns her sind oder ob die da unten noch die Leute umbringen oder überhaupt, was die machen. Sondern ich bin gerannt mit meinem Baby im Arm und Ron neben mir. Und dann war da ein Berg, links das Meer, rechts ein Berg, voller Kiawe-Busche. Kiawe-Busche haben ganz, ganz viele Dornen. Und da haben wir uns irgendwann, als wir dachten, wir sind weit genug weg, reingeschlagen, sind darin hochgekraxelt. Also ich konnte mein Kind ja auch nicht so toll beschützen, weil ich nackig war. Also aber mit meinen Armen ist mir das gelungen. Sie hatte gar keinen Kratzer abgekriegt. Und dann fanden wir so eine Mulde, wo wahrscheinlich sich sonst Tiere verstecken. Da haben wir uns unter diesen Büschen reingelegt. Rob Wurschka und ich. Und lagen also, muss man sich vorstellen, nackend in dieser Kiawe-Höhle. Und dann nur das tosende Meer, der Vollmond und die Wolken, die daran vorbeigingen. Und unsere rasende Herzen, ob die uns suchen würden, um uns umzubringen. Das wussten wir ja alles nicht. Und danach habe ich immer gesagt, es fühlte sich wie eine Stunde an, die wir da gewartet haben. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist Ron dann irgendwann losgerannt und sagt, ich gehe mal gucken, was übrig ist vom Zelt oder was überhaupt mit den anderen passiert ist. Ich blieb da in dieser Höhle, Dornenhöhle, mit meinem Baby im Arm, die ganze Zeit nicht aufgewacht ist. Und wenn, kriegte sie den Nippel in den Mund und es war ruhig. Ein schreiendes Baby wäre ja das Letzte, was wir gebraucht hätten da.
Ja.
Und dann, ich meine, da saß ich, hockte ich jetzt allein in Todesangst. Und ich wusste ja nicht, kommt mein Mann überhaupt zurück oder was ist passiert? Irgendwann hörte ich seine Stimme und sagte, komm, ihr könnt da erst rauskommen. Und wir gehen zum Lager zurück. Ich erinnere nicht mal diesen Gang oder den Run am Strand zurück zum Lager. Den erinnere ich gar nicht. Wir kamen da nur an. Und John und Eddie vorm Zelt, die waren mit Messern abgestochen, aber lebten noch. Die konnten versorgt werden. Und das Zelt links von uns mit Nolan und Susie drin, er hatte sich geistesgegenwärtig auf Susie gelegt. Er war ein großer, starker, sie eine kleine, zarte. Und die hatten auch, das sahen wir dann, Konservendosen von uns darauf geschmissen und haben ihn von oben beprügelt. Natürlich, das Zelt ist total kollabiert. Und die hatten aber nur beide, nur ganz viele blaue Flecke waren über, sie hatten Wunden, aber nichts, was annähernd tödlich war. Dann hatten sie dem Typen, der hinten auf einem LSD-Trip in seinem Auto lag, da hatten die die Scheiben eingeschmissen mit Felsen. Der ist aber geistesgegenwärtig runtergerollt. Der Stein hat ihn nicht getroffen. Der war nur von den Scherben etwas zerschnitten. Und dann kam der da auch raus. Und von dem anderen Typen, der da die erste Nacht war, dem hatten sie mit dem Messer ein Auge ausgestochen. Und aber es war keiner tot. John und Eddie brauchten nur dringend Hilfe. Und wir, also dass mich das jetzt noch so viel Jahren immer noch so mitnimmt, aber ich glaube, das ist normal. Und
traumatisch dann, wahrscheinlich.
Ja, ja, sehr traumatisch. Und dann hatten sie, es waren ja insgesamt in dieser Nacht 3 Autos da, die hatten von allen die Reifen durchgeschlitzt. Und alle Fenster zerstört. Und also wir konnten auf keinen Fall um Hilfe fahren irgendwo. Wir konnten grandios nicht weg. Und dann haben die, jetzt hatten wir aber immer noch Angst, dass die zurückkommen, um uns umzubringen. Da haben die Männer ein Lagerfeuer gebaut, die das noch konnten. Also Rob war ja völlig unverletzt und Nolan ging es auch okay. Und dann haben wir die versorgt, so gut wir konnten, denen es schlechter ging. Veruschka, die schlief gleich weiter in ihrem Zelt, das war amazing. Und dann haben die ein Lagerfeuer gemacht, haben sich mit den restlichen Konservendosen und Stöcken bewaffnet. Falls sie zurückgekommen wären, sind sie aber nicht. Es war eine ganz schreckliche Nacht. Und dann hatten wir das riesengroße Glück, gleich am nächsten Morgen, die Sonne ging auf und da oben stand ein kleiner Touristenbus, die sich da manchmal dahin verirrten, um die Wellen anzusehen. Und ja, die kamen natürlich runter, weil wir mit den Armen wedelten und die fuhren dann die Polizei holen und Krankenwagen und alles. Und die wurden alle versorgt und haben auch überlebt, unsere Freunde. Waren aber lebensbedrohliche Messerstiche. Und dann haben wir erfahren von der Polizei, dass sie in der Nacht noch über andere Campingplätze, aber inoffizielle, gefahren sind und hätten auch 2 Leute umgebracht, erschossen. Und das war, also ich weiß diese Nacht sehr genau, die ist wahrscheinlich auch wirklich drin und wird nicht mehr weggehen. So, was danach geschah, das ist einfach nur, dass ich zu Don sagte, also hey, wir müssen hier weg. Mhm. Wir müssen nicht, die Hawaiianer können ihre Insel haben, die können sie behalten. Ich will sie nicht. Aber das, wir konnten zu einer anderen Insel, aber die Insel nicht verlassen, bis sie die hatten, weil wir die identifizieren sollten. Ich habe ja nur ab und zu nackte Oberkörper gesehen, aber hätte nie im Leben Gesichter erkennen können. Hm. Jedenfalls sind wir erstmal bei Freunden in Lahaina, in der größten Stadt auf Maui, untergekommen im großen Haus, um da erstmal drüber wegzukommen, und waren viel bei der Polizei, konnten nicht viel erzählen. Also das war, ja, heftig. Du bist auch sprachlos.
Ja, es ist so schwer, dazu angemessene Worte zu finden. Was soll ich dazu sagen?
Ja, genau. Danke zu hören. Dann haben wir eben, um uns auch davon abzulenken, haben wir dann einfach geplant, eine Wanderung durch den Haleakala-Krater. Der ist auf Maui und der ist auch einmalig auf diesen Inseln. Während die Polizei arbeitete, sind wir durch den Krater hiken gegangen. Und ich möchte ja auch nach so einer furchtbaren Geschichte noch ein schönes Erlebnis erzählen. Und das war das dann erstmal, indem wir durch den Krater gewandert sind. Das geht folgendermaßen. Du buchst dir 3 Kabinen und wanderst dann fängst an der Kraterspitze logischerweise an und wanderst von Hütte zu Hütte und das dauert dann 3-4 Tage, kannst dir zeigen lassen, aber die Hütten hast du dann so gebucht und da passen so immer 12 Leute in jede Hütte rein. Aber wir waren ja alleine zu sechst unterwegs. Und
ging es dem verletzten Menschen wieder so gut, dass er wieder wandern konnte?
Nein, John und Eddie waren noch im Krankenhaus.
Okay.
Aber wir waren wirklich so, wir mussten da mal erstmal raus,
um nicht durchzudrehen, immer zu sitzen und nur Trübsal zu blasen, genau. Irgendwie bringt dann auch nichts.
Nein. Die beiden waren safe, das war wichtig. Und was noch witzig wiederum war, wir hatten ja immer nur Geld zum Überleben, sage ich mal. Wir konnten uns nicht einfach ein neues Auto kaufen. Wir haben dann mit Planen die Scheiben, wir haben aus Planen Scheiben gemacht und so durfte man in Hawaii fahren. Was davor, das war ja wirklich unglaublich. Neue Reifen mussten wir uns leisten. Aber eben, wir hatten nur so Zellophanplane. Aber irgendwann, glaube ich, das Vorderfenster ist ersetzt worden. Ja, das Vorderfenster ist dann irgendwann ersetzt worden. Und damit mussten wir ja auch hoch zum Krater fahren. Und wo wir wohnten in dem Haus, war eine Frau, die selber Kleinkinder hatte und eine total tolle Frau war, der ich mein Kind anvertrauen konnte. Denn durch den Krater konnte ich sie nicht mitschleppen. Und die blieb also bei der Frau und der Familie. Und wir sind da hoch, also Nolan, Susie und Rob und ich und noch ein befreundetes Ehepaar.
Mhm.
Und dann, und Plan war auch dort LSD zu nehmen, um mal sehen, was uns der Trip bringt.
Okay.
Und dann sind wir da in unsere erste Hütte, also die Hütten lagen immer so 12 bis 15 Kilometer auseinander, die man jeden Tag laufen musste. Die Schönheit war atemberaubend von diese Cindercones, die so in der Mitte sind, diese roten Hügel. Und der Haleakala-Krater hat in der Mitte ein Gap, wo es ja das letzte Mal einen Knall gab und ausgeflossen ist die ganze Lava. Aber ansonsten ist der schon forever ruhig.
Mhm.
Und wir waren also die erste Nacht in der ersten Hütte und das war also der Plan. Wir sind um 3 Uhr morgens alle aufgestanden und jeder hatte seinen eigenen Cindercone, den wir hochkraxeln mussten. Und das war ja das Haleakala, heißt The House of the Rising Sun. Und die Sonnenaufgänge dort zu erleben, das wollten wir eben, das war das Schönste auf der Welt, sollte das sein. Und damit der Trip auch richtig ordentlich sitzt, es ist für mich auch unfassbar, das jetzt alles zu erzählen, so hat nach diesem Geschehen, also ich würde jetzt mal sagen, auch für den Zuhörer, dass dieser Ausflug so circa 3 Wochen nach dem Überfall geschah.
Mhm.
So ungefähr, dass man so ein kleines Zeitfenster hat. Und dann hat jeder von uns 5 Trips eingeworfen, 5 Stück. Ja, es hieß damals Purple Haze, ein ganz bekanntes LSD. Und dann sind wir da, Robby und ich, versprechen mich leider immer, weil ich ihn mal so und mal so nannte, aus Spaß. Und dann sind wir also diesen Cindercone hochgeklettert. Und das war nachts morgens um 3 aufgestanden. Da waren wir wohl so um 4, damit wir ja nicht den Sonnenaufgang verpassen.
Und 4 Trips, hast du gesagt? 5 Trips?
5 Trips, jeder.
Jeder?
Mhm.
Und was passiert dann?
Ja, und das möchte ich auch genauer erzählen, damit ihr auch nicht immer nur erfahrt, ja, ich habe das genommen und das genommen. Ich möchte auch mal von der Wirkung erzählen. Und ja, ich weiß, die ist bei jedem Einzelnen anders, besonders auf LSD und psychedelischen Drogen als auf allen anderen. Ich würde sagen, am allerstärksten passiert da was in deinem Mind. Und je auch nach Stärke deines Geistes, durchlebst du die und sammelst deine Erfahrungen. und kommst auch wieder runter. Und wenn du nicht stark genug bist, kommst du eben gar nicht wieder runter. Das sind die Berühmten, die stecken bleiben. Aber das weiß man ja leider vorher nicht, wie stark du bist. Bei einigen merkt man's. Bei einigen merkt man, die sollten lieber keine nehmen. Aber bei anderen schon. So, also sind wir da oben auf diesem Cinder-Cone, im Krater. Also es ist ja noch dunkel, es wird langsam etwas hell, aber es ist noch kein Sonnenaufgang. Und plötzlich kommen die LSD-Farben. Und ich weiß noch, ich sehe meinen Mann vor mir, wie der sich übergeben muss. Und dann sehe ich den aber so fünfmal. Ich sehe ihn also fünfmal hintereinander, das Ganze. Weißt du, wie ein Film, wie so ein Buch, wie heißen diese Bücher, wo du durchgehst? So,
oh, diese Daumenkinos.
Daumenkino, ja, danke schön. Wie ein Daumenkino ist da mein Mann, der sich übergibt. Und ich lehne mich zurück auf diese Kraterunterlagen da oben und gehe wirklich auf Trip. Gehe in my mind, into the universe. Sonnenaufgang. Nix davon gesehen. Because I was in my mind unterwegs. Und ich versuche das mal zu beschreiben für Menschen, die nie Trips genommen haben und die wahrscheinlich auch nie nehmen werden. Und wie gesagt, denk dran, es waren 5 Trips. Also war alles 5-mal so hoch.
Kann man das überdosieren?
Du, das ist eine gute Frage. Ich denke, je nach Stärke deines Geistes, je nach Stärke, was du abkannst. Mhm. Also das habe ich noch nicht studiert, was da genau abläuft. Mhm. Auf LSS muss ich das, werde ich mich aber auch noch mal einlesen, selbst jetzt noch, was da abgeht, weil wir hatten, später haben wir uns ja drüber unterhalten, jeder hatte andere Erfahrungen und ich kann ja nur meine schildern. Ich war Teil des Universums und flotete, nenne ich mal so, durchs Universum. Und plötzlich geschah dieses Ungeheuerliche, das aber mehrere Menschen sagen, die es genommen haben. Ich wurde ein Wassertropfen. Ich war der Wassertropfen. Ich kann es dir nicht schildern, wie sich das anfühlte, ein Wassertropfen zu sein. Aber ich weiß, ich war dieser Wassertropfen, der von einem Blatt heruntertropfte.
Okay.
Und dann plötzlich...
War das gut?
Es war unglaublich gut. es war unglaublich gut. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich genoss den Moment, weil ich war ja dieser Wassertropfen. Ich spürte aber, dass ich dieser Wassertropfen war.
Mhm.
Und dann kam was noch viel Verrückteres. Stell dir mal das Quietschen einer Bremse vor, wenn du im Auto auf die Bremse gehst und dieses Geräusch, bei manchen alten Autos, wir hatten ja nur alte Autos, quietschte das. Ich wurde dieses Geräusch. Ich war dieses Quietschgeräusch. Das war ich. Ich weiß, es ist alles unmöglich vorstellbar, aber das war ich. Und jetzt kommt, und ich war noch einige andere Sachen, aber das würde den Rahmen sprengen. Dies waren diese herausragenden Sachen, die ich da erlebte. Und in dem Moment, wo ich erkannte, ich war dieses Bremsgeräusch, da plötzlich, und hier kommt, glaube ich, die Stärke meines Mindes zusammen, erinnerte ich, wait a minute, wo bist du eigentlich? Und ja, wo bist du? Was machst du hier? Also ich war in keiner Sekunde auf diesem Cinder Cone in Hawaii. Ich war irgendwo out there. Und ich erinnerte mich aber, I have a daughter down there. I have a child. I am a mother. Mhm. And I need to return to my body.
Okay.
Und
also dann, Außerkörpererfahrung sozusagen.
Ja, mit mega Außerkörpererfahrung. Part of the universe. Und als ich erinnerte, ich bin Mutter, ich habe ein Baby und auch ganz strange, ich habe in dem Moment, als ich das erinnerte, mein Baby in den Armen dieser Frau gesehen, wie sie da glücklich liegt. Das habe ich gesehen, ja. Mhm. Und aber da stürzten all meine Gedanken zusammen und sagen, nee, 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 nee. Das ist falsch, das ist falsch. Du musst hier, aber keine Panik. Es war keine Panik. Mhm. Es war Ruhe da. Es war nur, mich zu filtern, aus dem Universum zusammen zu filtern, um den Strahl, ich nenne das jetzt mal so, den Strahl zu finden, der mein Mind und mein Bewusstsein wieder in meinen Körper bringt. Wo meine Seele da war, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob die sich mit auflöst. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls die Kraft ist gekommen, dass ich, es war richtig so, bums, zack, war ich Julia auf diesem Cone und die Sonne, es muss mittags gewesen sein, weil wir hatten alle einen wahnsinnigen Sonnenbrand. Wir waren ja völlig ungeschützt, lagen wir da oben. Und die Sonne schmetterte auf uns nieder. Ich habe mich wirklich geschüttelt, mich gesammelt. Ich wusste, wie ich hieß. Ich wusste, wo ich bin. Ich guckte auf und suchte jetzt erstmal, ob es meinen Mann noch gab. In dieser Welt, in diesem Leben. Der saß da schon. Und wir konnten beide nicht sprechen. Wir konnten nicht sprechen. Es ging nur über Augen, so die Kommunikation. So dass wir dann merkten, wir können wieder aufstehen und sind den Berg runtergekrabbelt. Nee, gar nicht gekrabbelt, sondern fast gesprungen, weil auf LSD hast du, habe ich mehrmals erlebt, eine unglaubliche Wissen. Ach so, nee, 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 falsch. Du hast keine Angst. Du hast, nicht du. Ich hatte keine Angst. Ich hatte keinerlei Angst. Ich bin da runtergehüpft. So, und völlig selbstbewusst, das kannst du, das machst du. Das erzähle ich auch noch mal über eine andere Gelegenheit, wo das geschah. Mhm. Dieses Angstfreier. Und dann kann dir nichts passieren. Und so kamen wir an der Hütte an, Rob und ich, und allmählich trödelten die anderen vier auch ein. Keiner konnte sprechen. Keiner. Und wir sind ins Haus gegangen. Und das werde ich nie vergessen. Wir sind ins Haus gegangen, also diese Hütte, die war ja alt und grummelig. Und wir hatten unsere Rucksäcke schon vorbereitet, um zur nächsten Hütte zu gehen. Und dann sah das auf LSD, sieht ja auch Dreck schlimmer aus, als es wirklich ist. Schönheit ist schöner und Dreck ist schlimmer.
Okay.
Und da deutete mir der süße Robby an, so, hier musst du jetzt aber noch aufräumen und sauber machen. No? Weil das alles so schrecklich aussah. Und dann wirklich, ich fing Namenlappen, das weiß ich noch ganz genau, und wollte an und bemerkte aber, wie bescheuert das war. Zum Glück, er had a strong mind. Und ich bin an ihm vorbei und gab ihm den Finger. Das weiß ich noch.
Kannst selber und, sauber machen.
Ja, ganz genau. Und dann sind wir schweigsam, ich weiß es noch ganz genau, ohne sowieso nicht essen. Wir haben ein bisschen Wasser getrunken. Und dann sind wir schweigend die nächsten 12 Kilometer gelaufen bis zur nächsten Hütte, was die schönste Hütte war, weil die im Grünen lag und direkt an diesem Lava-Auswurf und die ganz grün und wunderschön war. Noch was ganz Wichtiges, das war auch ganz, als wir dann oben saßen, ich wusste, ich habe was vergessen. Bear with me.
Ja. Almost
before. Und it's 50 years ago, over 50 years ago. Und das, als wir da saßen und um uns blickten, und das war ja diese Kraterwand um uns herum, da haben wir alles, haben wir alle gesehen, Hieroglyphenschriften. Das waren richtige, natürlich konnten wir die nicht lesen, aber es waren Hieroglyphenzeichen, die wir alle gesehen haben. Und das war, es war einfach nur wow.
Aber die
es
waren war nicht mehr da, als ihr wieder klar
nein,
wart.
Nein, die waren dann weg. Die waren nur auf Trip da. Und wir haben sie alle gesehen.
Das ist interessant.
Ja, und dann sind wir also wieder unten und gehen in diese schöne grüne Hütte, wo ganz allmählich Nolan als erster die Sprache wiederfindet. Und zum Glück, der hat ja seinen ganzen Rucksack voller Oranges. Und ich werde diese Orange nie vergessen, wie köstlich die war. Er setzte sich hin und fing ganz langsam an, Orangen abzupulen und händete die so zu uns aus. Und wie diese Orange schmeckte, heavenly, das kann ich heute noch schmecken. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und jeder hat seine Erfahrung geschildert.
Und da gehen wir das nächste Mal rein, weil diese Erfahrungen sind genau das, worum es hier auch geht, die Bewusstsein erweitern. Und aber natürlich an dieser Stelle keine Empfehlung, irgendwelche Drogen zu nehmen. Für den Fall, dass du da draußen ein Problem damit hast, bitte such dir professionelle Hilfe oder frag jemanden, der Ahnung davon hat, aber auf gar keinen Fall ausprobieren, nachmachen oder irgendwas in dieser Richtung. Ich danke dir für diesen Trip, im wahrsten Sinne des Wortes, Julia. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann in der grünen Hütte in diesem Podcast das nächste Mal. Und an dich da draußen, vielen Dank für dein Interesse und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben, und tschüss, Hauke.
Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.